Hallöchen, meine Lieben. Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Die Versicherungstherapie. Und ich freue mich auf das heutige Thema, denn es ist super, super, super wichtig. Und die letzte Woche war ja der Equal Pay Day. Und da spricht man ja an dem Tag viel über Gleichberechtigung, vor allem auch finanzielle Gleichberechtigung, weil es ja immer noch den Gender Pay Gap gibt. Und dann liest man an solchen Tagen immer, wie Frauen verdienen 16% weniger als Männer. Und man denkt sich so, oh Gott, oh Gott. Scheiße, was bedeutet das jetzt eigentlich? Und heute möchte ich das einmal sauber einordnen. Was ist der Gender Pay Gap und wie groß ist das Problem wirklich? Ja, und viel wichtiger halt einfach auch noch, was kannst du konkret für dich tun, um halt eben unabhängig von Politik, Arbeitgebern oder dem System zu sein? Also was kannst du für dich eigentlich tun? Ja, würde ich sagen, starten wir mal rein. Aber bevor wir in das Thema starten, will ich einfach nur noch mal sagen, wie cool ist es bitte, dass jetzt endlich der Frühling anfängt. Also wer genießt es auch so sehr wie ich bei blauem Himmel, Sonne, egal ob auf dem Dorf rumzuschlendern oder auch durch die Stadt zu schlendern, ohne dicke Winterjacke, sondern teilweise war ich sogar nur mit T-Shirt draußen. Also wow, ich liebe es jedes Jahr aufs Neue, wenn so die ersten Frühlingstage kommen, auch wenn jetzt vielleicht noch nicht komplett Frühling ist, aber ne, dass schon so ein bisschen der Frühling sich zeigt, liebe ich es jedes Jahr aufs Neue wieder, weil man sich so denkt, okay, der Winter ist im größten Teil geschafft und langsam zwitschern die Vögel wieder, man sieht schon die ersten Osterglocken rauskommen und ach, die Natur erholt sich und blüht langsam wieder. Ach, jedes Jahr so ein schönes Gefühl. Und ja, genau. Das wollte ich noch mal kurz loswerden. Und ja, ich würde sagen, dann starte ich relativ schnell ins Thema. Ja, was ist der Gender Pay Gap eigentlich? Und es gibt auch zwei Arten von einem Gender Pay Gap. Da komme ich aber ja gleich erstmal drauf zu sprechen, weil der Gender Pay Gap beschreibt erstmal einfach die durchschnittliche Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. In Deutschland liegt der unbereinigte Gender Pay Gap bei rund 16%. Das bedeutet halt eben, Frauen verdienen im Durchschnitt 16% weniger pro Stunde als Männer. Das wäre jetzt einfach mal zum Beispiel, um einfach mal so ein paar Zahlen zu sagen, wenn ein Mann 27 Euro pro Stunde verdient, ja, verdient eine Frau im Schnitt nur 22,80 Euro. Na, das summiert sich halt einfach auch auf den Monat und natürlich über die Jahre natürlich extrem. Na, zum Beispiel bei 40 Stunden pro Woche wären das halt eben in der Woche 160 Euro Unterschied. Und ja, wie gesagt, über Jahre sprechen wir da wirklich von sechsstelligen Beträgen. So, aber es gibt halt zwei Arten. Ich habe ja gerade schon von dem unbereinigten Gender Pay Gap von 16% gesprochen. Da werden alle Gehälter verglichen, unabhängig von Branche, Arbeitszeit und Position. Und der ist natürlich höher. Warum ist der höher? Weil Frauen eher Teilzeit arbeiten, weil Frauen eher die Care-Arbeit machen. Frauen arbeiten häufiger in schlechter bezahlten Branchen und Frauen sind grundsätzlich weniger in Führungspositionen. Ne? Das wirkt sich natürlich alles auf die Gehälter und alles aus. Ne? Deswegen ist der unbereinigte Gender Pay Gap einfach bei 16%. Und der bereinigte Gender Pay Gap ist bei 6%, weil da werden letztendlich auch wirklich die Gehälter verglichen in ähnlichen Positionen, in ähnlichen Qualifikationen und eben in ähnlichen Tätigkeiten. 6% hört sich natürlich erstmal klein an, aber überleg mal, das ist ja auch total ungerecht, wenn eine Frau so die gleiche Qualifikation hat, ne, die gleiche Position hat und dann 6% weniger verdient, ist das schon, ja, einfach unfair, sollte einfach nicht sein, ne? Und das zum Beispiel bei 3000 brutto machen 180 Euro im Monat Unterschied und das summiert sich ja trotzdem auch über die Jahre, ne? So. Und dann halt eben jetzt mal so ein bisschen die Frage, wie schlimm ist das Problem wirklich? Es ist jetzt kein Frauenverdienst für exakt die gleiche Arbeit, 16% weniger Skandal, sage ich mal, aber es ist trotzdem ein großes strukturelles Thema und ein großes strukturelles Problem. Und darauf will man ja letztendlich einfach aufmerksam machen. Und das finde ich auch richtig gut, dass da viel darüber diskutiert wird, weil, wie gesagt, es ist ein strukturelles Problem und auch ein Prinzipding und jetzt nicht so, ja, stelle ich mal nicht an, wie 180 Euro oder sowas, ne? So, weil dieses strukturelle Problem entsteht halt eben durch die Rollenverteilung, durch Teilzeitmodelle, durch Karriereunterbrechungen, durch Verhandlungsmuster, durch die Branchenwahl und gesellschaftliche Erwartungen. Ne? Und das ist jetzt halt einfach das Problem, weil früher war das die Rollenverteilung ja, sag ich mal, noch eindeutiger als jetzt. Ne? Da haben die Frauen ja teilweise dann gar nichts verdient und der Mann war der Hauptverdiener. Ne? Aber trotzdem ist es halt immer noch so, dass Frauen natürlich immer noch mal mehr Teilzeit arbeiten als Männer. Ne? Wegen auch Kindern oder auch Pflege von Angehörigen. Ne? Man unterbricht natürlich als Frau dadurch auch die Karriere, weil klar, der Mann, der arbeitet weiter und hat natürlich schneller mal eine Führungsposition als eine Frau, die dann vielleicht 2, 3 Jahre auch irgendwie raus aus dem Job ist. Ne? Je nachdem, wie viele Kinder man halt eben auch möchte. Ne? Es ist kein Geheimnis, dass Verhandlungen für Frauen einfach schwieriger von der Hand gehen, weil man da auch Schwierigkeiten hat, irgendwie einzufordern. Ne? Frauen arbeiten mehr in sozialen Berufen irgendwo auch, wo auch grundsätzlich weniger verdient wird und gesellschaftliche Erwartungen irgendwo halt auch, ne? Und sage ich mal, das ist so das eine Problem. Aber was man halt eben auch mit dem Einkommen macht, da gibt es halt eben auch Unterschiede, wie Frauen dann halt eben auch mit dem Einkommen umgehen. Also da fällt es Frauen halt oft schwerer, Geld zu investieren. Da komme ich gleich nochmal, ne, drauf zurück. Aber dein Einkommen beeinflusst dein Vermögen und dein Vermögen beeinflusst halt eben auch deine Freiheit. Und das spielt halt alles komplett zusammen. Und jetzt will ich einfach mal darauf zu sprechen kommen, wieso das überhaupt so ist, dass Frauen sich einfach weniger mit Finanzen beschäftigen. Ja, weil das ist dieser große Punkt, wo es jetzt natürlich auch schon durch Instagram, durch diese ganze Transparenz natürlich auch schon Verbesserungen gibt und Veränderungen und Entwicklung, um Gottes Willen, ne? Aber warum trotzdem, ne, das alles noch so ein bisschen verhaltener ist, da gehe ich jetzt auch nochmal drauf zu sprechen. Das finde ich nämlich auch super, super interessant. Und da habe ich mich auch bei den ein oder anderen Punkten, trotz dass ich auch mich mit Finanzen und Versicherungen schon beruflich so viel beschäftige, mich trotzdem dabei erwischt bei vielen Punkten. Genau, wie ich gerade schon gesagt habe, ne? Also selbst wenn Frauen weniger verdienen, machen sie häufig auch weniger aus dem Geld, das sie haben. So, Grund 1 ist, es wird zu wenig über Geld gesprochen. Wir Frauen sind das so nicht gewohnt, irgendwo über Geld zu sprechen, aus unserer Vergangenheit her. Über 60% der Frauen interessieren sich für Finanzen, aber nur ein Bruchteil spricht auch regelmäßig darüber. Geld ist oft immer noch ein Tabuthema. Und was man halt eben nicht bespricht, entwickelt sich halt eben auch selten weiter. Bestes Beispiel war ich gerade selber, als ich überlegt habe, ne, worüber ich so im Podcast heute diese Folge spreche. Und ich habe viele Kooperationspartnerinnen, egal in welchem Bereich, ne? Finanzen oder halt eben auch Business-Mentoren. Ich habe ja häufig Gastauftritte in Memberships oder halte Masterclasses für andere Kooperationspartnerinnen, für deren Kunden, mache Videos für die und bin Teil eines Online-Kurses oder ne, gehe zu Besuch in Podcast-Folgen und bin da präsent. Ne? Also wir Frauen fangen ja schon an uns oder machen das schon seit längerem, ne, vernetzen ein, sind Teil voneinander, kooperieren. So, und jetzt habe ich für mich nämlich überlegt, in letzter Zeit bin ich nämlich da einfach auf meine Kooperationspartnerinnen hingegangen, weil ich nochmal neuen Schwung in diese Kooperation reinbringen wollte. Aber wir empfehlen uns natürlich gerne, aber ich hatte gedacht, was kann ich denn machen, dass das nochmal ein bisschen Fahrt aufnimmt, weil ich sehe da so viel Potenzial, dass es für alle auch irgendwo eine Win-Win-Win-Situation wird. Und da hatte ich nämlich so eine genannte Tippgeberschaft mir überlegt, was ja überhaupt nicht neu ist. Ich erfinde das Rad ja überhaupt nicht neu. Und viele Männer, gerade in dieser Versicherungs- und Finanzbranche, denn die machen das seit Jahren, dass wenn man halt eben eine Kundin empfiehlt und da kommt ein Abschluss und ein Vertrag bei rum, ne, dann kriegt man so eine Empfehlungsprämie, sag ich jetzt mal. Und das hatte ich bisher halt, wie gesagt, noch nicht so gemacht, ne? Aber das hatte ich jetzt meinen Kooperationspartnerinnen angeboten. Ne, dass das halt wirklich, wie gesagt, eine Win-Win-Win-Situation ist. Ich kriege tolle neue Kundinnen, gerade auch irgendwo in der Zielgruppe, weil wir alle uns auf Frauen spezialisiert haben. Genau, meine Kooperationspartnerinnen haben da einfach noch einen weiteren Einkommenskanal, sage ich mal. Und die Kundinnen, das ist der wichtigste Punkt, werden fair, ehrlich und auf Augenhöhe und vor allem von Frau zu Frau beraten. So, und genau das ist irgendwie der Punkt. Ich habe mich eigentlich erst da, dazu entschieden, nicht in der Podcast-Folge drüber zu reden. Weil immer, wenn man so über Geld spricht, das wird direkt so negativ belastet. Na, man denkt sich direkt so, boah, da profitiert der jetzt wer und dann gönnt man das nicht. Oder es ist irgendwie mir so ein Beigeschmack, dass man jetzt irgendwie darüber spricht, ja, okay, meine Kooperationspartnerin kriegt Geld, wenn sie eine Kundin empfiehlt oder wenn sich eine Kundin bei mir meldet. Ja, aber ne, es ist irgendwie direkt so, ich habe eigentlich mich dazu entschieden, ja, das nicht zu erwähnen. Aber jetzt bin ich ja bei diesem Punkt 1. Es wird zu wenig über Geld gesprochen und genau das ist es ja irgendwo. Warum ist das so, dass man direkt irgendwie so negativ denkt? Genau dabei erwischt man sich doch jetzt dabei. Die Männer machen das doch seit Jahren, diese Tippgeberin, und man, dass man finanziell voneinander profitiert, Kooperation eingeht, sich Kunden empfiehlt und davon auch finanziell profitiert. Und jetzt macht man das selber und man denkt sich so, oh Gott, irgendwie fühlt sich das doch so blöd an, aber nein. Warum? Wir machen doch nichts Illegales. Es ist eine Win-Win-Win-Situation für alle. Ne? Und genau deswegen habe ich mich jetzt gerade auch irgendwie ein bisschen spontan dazu entschieden, das jetzt bei diesem Punkt anzusprechen, um zu zeigen, wie tief das im Unterbewusstsein verankert ist, dass sich das dann irgendwo nicht richtig anfühlt, über Geld zu sprechen. So, und deswegen wollte ich jetzt einfach mal mit einem guten Vorbild vorangehen. So, dann Punkt 2. Selbstvertrauen fehlt häufiger als Wissen. Studien zeigen, Frauen unterschätzen ihre Finanzkompetenz häufiger. Zum Beispiel bei Umfragen auf der Straße, wenn dann halt irgendwas über Finanzen oder sowas gefragt werden, geben viele Frauen eher "Ich weiß nicht" an, obwohl sie eigentlich die richtige Antwort gewusst hätten. Und das fand ich super, super, super interessant jetzt in der Recherche, weil das ist so diese Bescheidenheit. Ich gebe lieber an, ich weiß es nicht, anstatt irgendwie was Falsches anzugeben, obwohl man das Wissen weiß. Das ist irgendwie das kann ich richtig gut nachvollziehen, dass man da dann nichts Falsches angeben will, weil, ja, ich fühle es. Also dann, ich fühle das richtig, als wäre ich diese Person gewesen, die diese Umfrage gemacht hat. So, ach, ich bin mir nicht sicher. Ach komm, nee, ich glaube, ich weiß es gar nicht, obwohl man es weiß. Das ist so typisch Frau manchmal irgendwie einfach. Und das Problem ist nicht die Unwissenheit, ne, sondern es ist die Unsicherheit. Punkt 3 ist emotionale Blockaden. Angst, etwas falsch zu machen. Scham, nicht genug zu wissen. Sorge, gierig zu wirken. Angst vor der Bewertung. Und diese Emotionen führen zu Aufschieben. Und das sehe ich ja auch sehr, sehr, sehr häufig beim Thema Versicherung. Ne, dass genau diese Ängste oder diese emotionalen Blockaden, ja, blockieren einen irgendwo auch, sich mit diesem Thema zu befassen. Dann sitzen die bei uns in der Beratung, wir helfen denen und dann sind die so oft positiv überrascht und sagen, wie, das war es schon, oder was war ja voll cool, es war ja voll angenehm, viel angenehmer als ich dachte, auch easy. Ich hatte das Gefühl, irgendwie mit einer besten Freundin darüber zu sprechen. Ach ja, super. Ne? Also es sind halt oft diese ja, Blockaden, sage ich mal, die dann irgendwie auch aus der Kindheit kommen oder aus Glaubenssätzen. Ne? Ja, Punkt 4, Finanzsozialisierung. Das knüpft halt an den Punkt an. Viele Mädchen, sag ich mal, wachsen mit weniger finanziellen Rollenvorbildern auf. Ist halt oft so, dann zum Beispiel Sätze wie Papa kümmert sich um die Finanzen, ne? Mathe liegt uns nicht, ne? Sei bescheiden und das wirkt oft halt später, ne? Also klar, das entwickelt sich natürlich jetzt noch, ne? Aber also bei uns war das auch so, mein Vater hat sich um die Finanzen gekümmert und das sehe ich ja schon bei vielen so, dass das irgendwo dann ja auch immer noch so ein Klischee irgendwo ist. Da muss in Anführungszeichen mich man sich ja aktiv dafür entscheiden, das selbst in die Hand zu nehmen, weil sonst übernimmt das dann vielleicht auch der Partner, wenn man in einer Beziehung dann ist. Ne? Was ja auch nicht schlimm ist, um Gottes Willen. Aber man merkt, es ist halt eben, das kommt irgendwie von selbst, von den Rollenbildern, von der eigenen Familie, wie ja vieles. Ne? Und Punkt 5 fand ich auch sehr interessant, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Sparen statt investieren. Frauen sparen häufig gut, teilweise auch besser als Männer, aber sie investieren später oder vorsichtiger oder halt gar nicht. Und Sparen allein schützt halt nicht vor der Inflation oder vor der Rentenlücke, ne? Dass Frauen da sich weniger trauen. Das ist auf jeden Fall ein Phänomen, was ich mir da definitiv auch sehr, sehr, sehr gut vorstellen kann. Und der letzte Punkt sind auch soziale Dynamiken. In Finanzgesprächen erleben Frauen häufiger Unterbrechungen, Mansplaining oder auch das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Und dann zieht man sich zurück. Und auch genau das Phänomen kenne ich auch persönlich bei mir. Und das ist halt verrückt, weil ich bin ja in der Branche. Ich weiß ja, was ich kann und was ich weiß. Aber als ich auch mal in einem Unternehmen gearbeitet habe, wo auf jeden Fall definitiv mehr Männer waren als Frauen und ich teilweise auch die einzige Frau war oder halt eben vielleicht noch eine weitere Frau war, können sich teilweise Männer viel besser verkaufen und können viel besser reden bei eigentlich kompletter Ahnungslosigkeit. Und da spricht man ja dann auch darüber. Und da wurde ich auch manchmal eingeschüchtert, obwohl ich es ja eigentlich besser weiß. Aber ich kenne diesen Effekt, dass man sich dann davon so einschüchtern lässt und wirklich dieses Mansplainen lässt. Und genau, wenn das sogar schon bei mir so ist, obwohl man sich auskennt, will ich ja gar nicht wissen, wie es dann bei Frauen ist, die sich eben nicht tagtäglich damit beschäftigen. Ja, und jetzt sieht man halt eben, wie sich das alles verbindet, ne? Man verdient möglicherweise weniger und investiert gleichzeitig vorsichtiger. Man verhandelt auch seltener und man spricht weniger über das Geld. Und das verstärkt einfach diesen Effekt des Gender Pay Gaps halt einfach nochmal massiv. So, jetzt kommt der wichtigste Punkt und zwar, was kannst du konkret für dich tun? Und hier kommt eigentlich der Kern, das Wichtigste irgendwo. Unabhängig davon, wie das System ist, du kannst entscheiden, wie klar du bist und was du dagegen irgendwo auch tun möchtest. Punkt 1 ist natürlich Finanzselbstvertrauen aufbauen. Ne, nicht warten, bis du dich irgendwie bereit fühlst, sondern einfach anfangen. Deine Verträge verstehen, grundsätzlich Verträge verstehen, Zahlen kennen, vor allem deine eigenen. Ne? Was verdiene ich jetzt? Was steht mir vielleicht auch zu? Es kommt nochmal gleich auf einem anderen Punkt, ne? Aber halt eben auch ja, deine Zahlen kennen, auch Thema Rentenlücke, was möchte ich irgendwo verdienen vielleicht, was sind Ziele? Also dich wirklich einfach mit Zahlen auseinandersetzen, die dich betreffen, dein Einkommen, deine finanzielle Zukunft, ne? Und natürlich auch deine Rentenlücke, ne? Und genau deine Sparquote wissen, ne? Also man sagt ja auch, es gibt ja halt eben auch so Kontenmodelle, ne? Wo man sagt, so und so viel Prozent sollte man für Fixkosten zurücklegen, so und so viel für Sparen, so und so viel halt eben dann auch, ne? Für eben Altersvorsorge oder Vermögensaufbau, ne, dass man sich damit halt auch einfach mal beschäftigt, ne? Und Wissen baut dann Selbstvertrauen auf. Na, es gibt so viele tolle Frauen, die auf Instagram rausgehen und ja, dir auch dabei helfen. Klar, wenn man dann vielleicht finanziell auch nicht so das Kapital hat, dass man sich da irgendwelche 1-zu-1-Coachings leisten kann oder Online-Kurse gibt es aber ja auch viele, viele Podcasts, die darüber aufklären. Viele so 0-Euro-Angebote, so Freebies. Oder jetzt auch ChatGPT, ne? Ist ja auch eine Riesenquelle, die dir schon mal dabei hilft, Klarheit darüber zu bekommen, ne? Und dein Wissen aufzubauen. Was gibt es? Was macht Sinn? Dieses ganze Spektrum irgendwo zu überblicken. Was kann Sinn machen für mich? Also gerade die KI kann einem da ja auch schon für 0 Euro, sag ich mal, dabei helfen, ne? Und wie gesagt, wenn ihr da ein paar Empfehlungen braucht, schreibt mir auf jeden Fall, ne? Ich kenne da natürlich viele Frauen, die einmal, ne, dabei helfen, wenn man sich als Mama selbstständig machen möchte oder grundsätzlich auch als Frau, als Mama Finanzen aufbauen möchte oder in ETFs auch investieren wollen, kenne ich hier eine ganz tolle Frau hier, Finanzen mit Franzi, die klärt von Grund auf an, okay, das bedeutet überhaupt in ETFs zu investieren, also auch mit Budgetverteilung und. Also der hat ja auch ein ganz, 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 ganz tolles Buch rausgebracht. Das ist jetzt keine Werbung. Finanzipier dich. Also auch ganz, ganz tolles Buch. Ne, also es gibt wirklich super viele Möglichkeiten, da reinzukommen und da auch schon mal Wissen aufzubauen. Was macht Sinn im Vermögensaufbau? Was sind ETFs? Oder auch zum Beispiel kenne ich eine tolle Frau, die auch in Aktien aufklärt. Ja, das ist auch etwas, was ich halt auch viel mehr auch noch machen möchte, da Klarheit zu bekommen. Weil auch das fühlt sich so groß an, dieses Thema. Aber wenn man die ja richtige Expertin irgendwo auch findet, mit der man sich identifizieren kann und Vertrauen aufbaut, dann ja. Dann kann man so viel lernen, wenn man sich irgendwie auf das Thema einlässt und selbst dieses Finanzselbstvertrauen aufbauen möchte. So, zweiter Punkt, den du tun kannst, ist wirklich individuell deine Verträge checken und optimieren. Viele Frauen zahlen in alte Verträge ein, ohne zu wissen, wie hoch sind die Kosten wirklich. Ist das Produkt überhaupt effizient und sinnvoll für mich? Gibt es bessere Optionen? Und Optimierung bedeutet nicht einfach alles kündigen, sondern auch bewusst entscheiden. Einfach mal so zu verstehen, was habe ich, wie viel zahle ich dafür, sind die Verträge sinnvoll? Und da kann man ja wirklich auch Löcher in den Bauch fragen. Und sowas zum Beispiel bieten wir an als BIPSurance, ich und mein Team. Ich packe dir den Link in die Shownotes, einfach mal so einen Versicherungs- und Vertragscheck. Ne, das würde so ablaufen, dass man einfach mal die Verträge zuschickt, einfach abfotografieren und per WhatsApp, also ganz easy peasy und wir nehmen dir die Hilfe ab. Ja, dass du nur diesen ersten Schritt gehen musst, uns zu vertrauen, uns die Verträge zuzuschicken und den Rest machen wir. Dass wir wirklich mal sagen, hey, was kann bleiben? Was kann weg? Was kann optimiert werden? Was ist das für eine Versicherung? Wofür ist die gut? Ne, brauche ich die überhaupt? Also das ist halt auch ein richtig entscheidender erster Schritt. Dich da zu überwinden, dich da auch einfach mal Hilfe zu holen. Und da braucht man überhaupt keine Scham haben oder keine Unsicherheit, weil es ist ja mega cool, dass man sich dann drum kümmert, egal was in der Vergangenheit war. Man muss sich nicht dafür schämen, dass man vielleicht dann einen alten Vertrag hat, dass man vielleicht zu viel zahlt. Wichtig ist ja, dass du das angehst, dass du was verändern möchtest. Ja. Dann natürlich ein ganz, 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 ganz großer Punkt, wichtiger Punkt ist Altersvorsorge aktiv gestalten, weil das ist etwas, was die Altersvorsorge ist etwas, was halt eben noch nicht so greifbar ist. Ne? Das ist erst in 30 oder 40 Jahren. Aber man versteht selten, wie wichtig es ist, sich jetzt schon drum zu kümmern. Ne? Vielleicht nicht perfekt zu starten, aber zu starten. Dann fang lieber früh mit 25 € im Monat an, als zu spät mit 200, 300 €. Dieser Zinseszinseffekt, so früh wie möglich zu starten, das unterschätzt man so enorm. Also wirklich, man hat mehr raus später, wenn man früh startet mit 25 oder 50 €, als wirklich mit, keine Ahnung, wenn man nur noch 20 Jahre bis zur Rente hat und dann mit 400 € startet. Und man denkt sich, ja, aber dann holt man das nach, dann kümmert man sich später drum und dann legt man eigentlich einfach mehr zurück. Nein, das geht so nicht auf. Also klar, ist natürlich auch besser als nichts, aber tatsächlich hat man wirklich deutlich mehr raus, wie gesagt, wenn man früher mit 25 oder 50 startet, als zu spät direkt mit 500 €. Ja, das ist dieser Zinseszinseffekt. Ne? So. Und genau wegen den strukturellen Problemen, die ich anfangs angesprochen habe, Teilzeit, Elternzeit, vielleicht auch Selbstständige, wo man nicht in die deutsche Rentenversicherung einzahlt, genau da ist ja die private Vorsorge entscheidend. Ganz, 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 ganz wichtig. Das entscheidet halt wirklich auch über deine finanzielle Zukunft. Und natürlich auch, wenn man irgendwie verheiratet ist oder so, dann ist das natürlich der Optimalfall, wenn man mit dem Mann zusammenbleibt und der hat sich vielleicht drum gekümmert oder wie auch immer, oder man erbt Immobilien von den Eltern, aber nichts ist sicher. Man weiß es nicht. Ja, man weiß es einfach nicht. Vielleicht trennt man sich, vielleicht müssen die Eltern die Immobilie, die man eigentlich geerbt hätte, doch verkaufen, weil man noch pflegebedürftig wird und in ein Pflegeheim muss und die Kosten steigen einem über den Kopf und dann muss ein Haus verkauft werden. Also man ist seines eigenen Glückes Schmied. Leider muss man sich selber drum kümmern. Der vierte Punkt ist halt eben auch dieses Verhandeln lernen, den Marktwert kennen, Erfolge dokumentieren, konkrete Zahlen nennen. Ne, nicht, was ist möglich, sondern aufgrund meiner Leistung sehe ich Beitrag X als angemessen. Ja, einstehen für deinen Wert, zu sagen, hey, das steht mir zu. Ne? Und ja, das fällt einem natürlich auch nochmal, das kenne ich selber auch von mir, ne? Aber es fällt einem manchmal einfach schwer. Da auch vom Chef vor allem das so einzufordern. Muss natürlich auch alles realistisch und fair und möglich und machbar sein für den Chef auch, ne? Aber ja, Frauen fällt es einfach schwerer, was einzufordern. Genau, dann den Punkt partnerschaftlich fair regeln. Ne? Also wenn einer reduziert, damit der andere Karriere macht, ist das eine wirtschaftliche Entscheidung. Dann sollte Altersvorsorge gemeinsam gedacht werden. Ne? Typisches Thema, man wird Eltern, der Mann arbeitet weiter, die Frau geht in Elternzeit, auch wenn es nur ein Jahr ist. Ich sehe das ja dann auch, ne? Dass eben Frauen die Altersvorsorge dann reduzieren oder teilweise komplett pausieren für dieses Jahr. Alles möglich, alles auch in Ordnung, ne? Also muss ja jeder wirklich für sich selber entscheiden. Ich will das nicht kritisieren. Ich sage nur genau, das ist ja dieses strukturelle Problem, dass man halt eben dann mit dem Partner klärt, okay, hey, bitte beteilige dich an meiner Altersvorsorge. Ich bin fürs Kind zu Hause, aber ich möchte finanziell keine Einbußen haben, gerade für später, ne? Dass man sich da halt einfach abspricht und das fair regelt. Ne, kann ja nicht sein, dass seine private Altersvorsorge weiterläuft und du pausierst komplett. Deswegen sagen ja auch viele, dass so ein Ehevertrag halt einfach auch sinnvoll ist. Nicht nur, wenn man irgendwie Unternehmen hat, sondern halt eben auch privat, weil genau da fängt das halt eben an. Ne? Dann ist da, in sowas wäre dann geklärt, die Frau kriegt für die und die Zeit halt wenigstens die Altersvorsorge bezahlt. Ne? Und der letzte Punkt ist Vertrauen zu einer Expertin aufbauen. Ne? Ich weiß, gerade im Versicherungsbereich, was halt vielleicht auch die Altersvorsorge irgendwie angeht, sind natürlich viele Vorurteile. Ne? Man hat vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, ne, mit anderen Beraterinnen oder Beratern. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass man das nicht alles alleine machen muss. Also auch nicht blind delegieren lassen. Ne? Aber so es selbst zu verstehen, aber auch begleitet zu werden. Das ist irgendwo der Mittelweg. Ne? Sich zu öffnen und Vertrauen zuzulassen. Okay, ich lasse mich jetzt unabhängig beraten und ich vertraue darauf, jetzt nicht blind, aber ich möchte es selber verstehen. Aber die Umsetzung ist natürlich dann auch der zweite Punkt. Ne? Also zu verstehen ist ja das eine, aber das halt auch umzusetzen, das andere. Und da kommt man ja manchmal auch gar nicht drum herum, es selber zu machen, ohne eine Expertin. Ne? Ja. Ihr merkt, ne, kleines Fazit. Der Gender Pay Gap ist kein simples Schwarz-Weiß-Thema. Ne? Er entsteht durch Strukturen, Rollen, Verhalten, Mindset und Entscheidungen. Und ja, du allein kannst das System nicht ändern. Aber du kannst deine eigene finanzielle Realität aktiv gestalten. Ne? Ja, und vielleicht ist das heute so der wichtigste Satz. Finanzielle Unabhängigkeit ist kein Ego-Thema, sie ist definitiv Selbstschutz. Also, wenn du das Gefühl hast, dass bei dir noch Unklarheit herrscht, mach deinen ersten Schritt. Versteh deine Verträge, kenn deine Zahlen, baue Vermögen auf. Alles kann, nichts muss. Aber ja, aber Unwissen schützt nicht vor Rentenlücke. Ne? Deswegen, vielleicht ist es nochmal ein guter Impuls, sich drum zu kümmern. Und ja, ich biete mich natürlich sehr gerne an. Also, alle wichtigen Links für eine Terminbuchung oder auch ein unverbindliches Erstgespräch findest du in den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.